Sehr gut. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, hier heute in den Heidelberger Kreis zu kommen, digital. Ich bin, wie ihr, das habe ich auch schon gesagt, ein bisschen aufgeregt und hoffe, dass das alles gut klappt. Vielen Dank, Flo, für die sehr freundliche Vorstellung. Ich werde heute, das hat Flo ja gerade auch schon gesagt, mit euch über die Grenzen bzw. Grenzenlosigkeit des Grundrechtsschutzes sprechen, insbesondere, aber nicht nur in der digitalen Sphäre. Anders für diesen Vortrag ist das Verfahren gegen das BND-Gesetz, was derzeit vor dem Bundesverfassungsgericht liegt, eine Verfassungsbeschwerde, bei dem die mündliche Verhandlung in diesem Jahr im Januar war, also vor Corona, als man auch noch mündlich verhandelt hat. Und da hat sich gezeigt, dass der Gesetzgeber bzw. die Bundesregierung, die dieses Gesetz vor dem Bundesverfassungsgericht verteidigt, eine These ganz prominent vertritt. Und das ist die, dass Ausländer, die sich im Ausland aufhalten, nicht von Grundrechten aus dem Grundgesetz geschützt sind. Ich werde gleich so vorgehen, dass ich euch jetzt allererstes ein bisschen dieses Verfahren vorstelle. Da gibt es auch einen kurzen Kommentar zu, den ich einspielen werde. Ich werde dann auf die Verfahrensbeteiligten, also wer klagt da eigentlich gegen dieses Gesetz, und den Verfahrensgegenstand noch ein bisschen eingehen, damit dieser konkrete Anlass klarer ist. Und dann, es geht ja hier um die Frage, wann sind welche Art von Grund- oder Menschenrechten anwendbar, glaube ich, ist es wichtig, dass wir erst einmal verstehen, welche Instrumente des Grund- und Menschenrechtsschutzes gibt es eigentlich im Mehrebenensystem, heißt das. Was das genau ist, werde ich dann auch gleich noch erklären. Dann gibt es für diese Diskussion, also dass es irgendwie umstritten ist, wann sind Grundrechte wie anwendbar, das zeigt sich ja schon im Titel, gibt es einen Lösungsansatz, der beruft sich auf die Statuslehre. Was das genau ist, werde ich dann vorstellen und weiter erläutern. Dann mache ich ein kurzes Wrap-up, fasse alles einmal zusammen und dann kommen wir zur Diskussion und zu den Fragen, die sich vielleicht ergeben. Es beginnt jetzt gleich mit einem Kommentar aus den Tagesthemen vom 14. Januar, also von dem Tag, an dem die mündliche Verhandlung in Karlsruhe war zu diesem Thema, von Michael Stempfle vom Südwestdeutschen Rundfunk. Das ist gar nicht so, dass ich die Meinung von Michael Stempfle teile, jedenfalls wenn dann nur sehr begrenzt. Es ist aber, glaube ich, so, dass das eine ganz gute Einführung ist, weil er das Verfahren und auch die Debatte, die es da drum gibt, sehr gut aufnimmt und eine interessante, starke Meinung dazu vertritt, die, glaube ich, auch durchaus nicht wenig verbreitet ist. Ihr müsst euch jetzt gleich nicht wundern, ich habe aus technischen Gründen, weil das mit Zoom sonst nicht so gut funktioniert, das Video deaktiviert. Ihr seht jetzt nur dieses Standbild, den Ton müsstet ihr aber gut hören.
Die Frage, was darf der BND, landet vom Verfassungsgericht. Dazu ein Kommentar von Michael Stempfle vom Südwestrundfunk.
Nur um das mal klar zu machen. Wir reden gerade darüber, ob der Bundesnachrichtendienst zu viele Informationen bekommt und ob wir seine Tätigkeit einschränken sollten. Geht's noch? In der Debatte steckt erschreckend viel außenpolitische Naivität. Bei unseren Nachbarn in Großbritannien und Frankreich undenkbar. Auslandsnachrichtendienste sind dazu da, Informationen zu gewinnen, damit unsere Politiker außenpolitische Entscheidungen treffen können. Und wenn man die Weltpolitik nicht den Trumps und Putins überlassen will, vielleicht nicht ganz dumm. Und natürlich geht es auch darum, unsere Soldaten im Ausland vor Angriffen zu schützen, die Pläne der organisierten Kriminalität zu durchschauen oder die von ausländischen Attentätern. Wie ist das denn, wenn Terroristen weltweit Anschläge planen? Wir profitieren von den Überwachungsmethoden der USA, die wir selbst ablehnen. Sorry, das ist schizophren. Übrigens, wenn wir uns bei der Informationsgewinnung weiter einschränkten, hieße das auch, dass wir uns weiter von anderen abhängig machten. Nur mal so. Als Journalist ist diese Position für mich natürlich heikel, denn gerade meine Berufsgruppe hat ja Sorgen. Bei internationalen Recherchen, bei denen ich auf die Kooperation mit Partnern im Ausland angewiesen wäre, könnte der BND schon mithören, bevor mich die Informationen erreichen. Aber machen wir uns nichts vor. Der BND kann nicht alle, die sich im Ausland als Journalisten bezeichnen, von Kommunikationsüberwachung ausnehmen. Und ja, das BND-Gesetz hat Schwächen. Der Gesetzgeber gibt zum Beispiel nicht ausdrücklich zu, dass er Grundrechtseingriffe vornimmt. Also, Klarstellungen ja. Mehr Kontrolle der Dienste ja. Aber bitte lass den BND seinen Job machen. Wir brauchen ihn in den kommenden Jahren vielleicht mehr denn je.
Das war, wie gesagt, Michael Stempfle vom Südwestdeutschen Rundfunk. Um wen geht es in diesem Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht? Das hat Michael Stempfle jetzt gerade auch schon ein bisschen angekündigt. Ich habe es hier auf dieser Folie nochmal versucht darzustellen. Es ist nicht ganz korrekt, wenn ich da schreibe, der Bundesnachrichtendienst ist Verfahrensbeteiligter. Es geht hier um eine sogenannte Rechtssatzverfassungsbeschwerde. Also sie richtet sich unmittelbar gegen das Gesetz, das novellierte, das neue Bundesnachrichtendienstgesetz, BNDG. Aber es geht in diesem Gesetz natürlich um die Tätigkeit des Bundesnachrichtendienstes, des BND, und vor Gericht, also vor dem Bundesverfassungsgericht, verteidigt dann auch die Bundesregierung die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes und nimmt dabei natürlich die Argumentation des BND auch auf. Auch der BND selbst musste Einblick in seine Tätigkeit gewähren. Die Richterinnen und Richter haben durchaus intensiver nachgefragt, um zu versuchen, welche Kontrollmechanismen es gibt und wie der BND diese Überwachung vornimmt. Auf der anderen Seite, wer klagt? Das sind unter dem Frame, unter dem Dach quasi von No Trust, No News, verschiedene Organisationen, vor allen Dingen, das hat Herr Stempfle ja auch schon gesagt, aus dem journalistischen Bereich. Also Journalistinnen und Journalisten, die befürchten, dass die Pressefreiheit gefährdet ist aufgrund dieser Überwachungstätigkeiten, weil sie, wenn ihre Quellen ihnen nicht mehr vertrauen, eben auch keine Neuigkeiten mehr publizieren können. Das sind die Organisationen, die es unterstützen, sind unter anderem Reporter ohne Grenzen, der Deutsche Journalistenverband und von juristischer Seite die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Die eigentlichen Beschwerdeführer aus juristischer Perspektive sind dann aber natürliche Personen, also Menschen, Journalistinnen und Journalisten, unter anderem aus Mexiko, Aserbaidschan, Mazedonien, auch europäischen Staaten und als juristische Person dann auch nochmal Reporter ohne Grenzen als Organisation. Worum geht es genau in diesem Verfahren? Das ist die sogenannte Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung. Das klingt erstmal ziemlich technisch, ist aber, glaube ich, ganz gut verständlich. Es geht darum, dass eine Person im Ausland, beispielsweise ein Journalist aus Aserbaidschan, den sehen wir hier auf der linken Seite, mit jemand anderem aus deutscher Perspektive im Ausland, das kann eine andere Person in Aserbaidschan sein, das kann aber auch beispielsweise eine Journalistin in Mexiko sein, kommuniziert. Dabei tauschen sie sich über bestimmte Dinge aus. Das können zum Beispiel, wenn wir jetzt an den Bereich des Investigativjournalismus denken, ja auch Quellen sein, die besonders schützenswert sind. Beispielsweise, wenn es um Ermittlungen gegen die Mafia, gegen korrupte Verhältnisse oder Ähnliches geht. Also vertrauen diese beiden darauf, wenn sie miteinander kommunizieren, dass diese Kommunikation dann auch vertraulich ist und niemand sonst mithört. Aber der BND mit. Das tut er nicht nur, wenn es um Telefonate geht, sondern auch bei jeder anderen Form Kommunikation nimmt der BND dies auf und versucht es quasi auszuwerten. In Deutschland selbst werden solche Abhörmaßnahmen unter ganz, ganz engen Voraussetzungen zulässig. Vom BND natürlich nie. Der BND als Bundesnachrichtendienst ist ein Auslandsgeheimdienst, aber in Deutschland durch die Polizei oder den Verfassungsschutz. Dafür sind aber, wie gesagt, müssen sehr, sehr konkrete Voraussetzungen gegeben sein, unter anderem zum Beispiel zur Abwehr schwerster Straftaten. Warum ist das so? Weil in Deutschland die Pressefreiheit nach Artikel 5 und des Grundgesetzes und des Telekommunikationsgeheimnisses gilt, was in Artikel 10 des Grundgesetzes gewährt wird. Im Ausland gibt es, das ist jedenfalls die Auffassung des Bundesnachrichtendienstes, die auch von der Bundesregierung geteilt wird, keinerlei Einschränkung dieser Art, also keine Besonderheiten, die gegeben sind, damit gegeben sein müssen, damit Abhörmaßnahmen zulässig sind, weil dort kein Grundrechtsschutz existiert. Wie sieht das genau aus? Über die Arbeit des BND hat man, weiß man glücklicherweise inzwischen ein wenig mehr, weil der NSA-Untersuchungsausschuss sich eben nicht nur die Arbeit der NSA angeguckt hat, sondern vor allen Dingen auch die Arbeit des BND. Deswegen ist dessen Ansicht zu diesem Thema auch so bekannt. Und aus dem Bericht des NSA-Untersuchungsausschusses habe ich euch zwei Zitate mitgebracht. Das ist jetzt das erste. In einer als G10-Handbuch, G10 ist dabei das Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses, das heißt so, weil genau diese Rechte in Artikel 10 des Grundgesetzes geschützt sind. In einer als G10-Handbuch der Abteilung TA, das Technische Aufklärung, bezeichneten internen Handreichung des BND heißt es: Ausländische Staatsangehörige, die im Ausland leben, sind nicht aus Artikel 10 des Grundgesetzes grundrechtlich geschützt. Diese Auffassung ist zum Teil umstritten. Weil Artikel 10 des Grundgesetzes als allgemeines Menschenrecht und nicht als sogenanntes deutschen Grundrecht, was das ist, darauf gehe ich gleich auch noch ein, formuliert sei, könne sein Schutz auch nicht nur auf deutsche Staatsangehörige beschränkt werden. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Juli 1999 zum damaligen G10, auch auf dieses Urteil werde ich am Ende noch kurz eingehen, hat insoweit keine Klarheit gebracht, sodass der BND in Übereinstimmung mit dem Bundeskanzleramt weiterhin davon ausgehen kann, dass der Ausländer im Ausland nicht geschützt ist. Ich finde diesen Beitrag aus dem Handbuch insofern ganz interessant, als dass hier schon klar wird, der BND ist sich der Schwierigkeit bewusst. Das ist irgendwie eine unklare Rechtslage. Der BND stellt das ja auch halbwegs differenziert dar. Es gibt welche, die sehen es so und welche, die sehen es anders. Und ich finde, wenn man das liest, dann denkt man sich, okay, vielleicht nicht die Rechtsauffassung, für die ich mich entschieden hätte, nämlich keinen Grundrechtsschutz für Ausländer, aber der BND ist sich der Problematik bewusst. Also der wird vielleicht dann, wenn er Überwachungstätigkeiten durchführt, mit so einer gewissen Sensibilität da auch vorgehen. Und um zu erfahren, ob das so ist, wäre es ja jetzt interessant, wenn man eine Stimme aus der Praxis hört, also jemand, der beim BND arbeitet. Und glücklicherweise gibt es auch da einen Zeugen, der auch in dem NSA-Bericht des Untersuchungsausschusses genannt wird. Der Zeuge TB, der von September 2002 bis September 2007 Mitarbeiter in der BND-Außenstelle Bad Aibling war, hat auf die Frage, wie der Umgang mit Daten aus reinen Ausland-Ausland-Kommunikationsvorgängen gewesen sei, geantwortet: Solange kein Grundrechtsträger betroffen ist, sind die zum Abschuss freigegeben. Da kann man jetzt nur hoffen, dass Abschuss tatsächlich sich nur auf die Art der Kommunikationsüberwachung bezieht, aber es zeigt vor allen Dingen, der BND überwacht im Ausland alles, was ihm irgendwie in den Datenstrom kommt, völlig unkontrolliert und ungehemmt. Das kommt uns insofern bekannt vor, als das hier 2014 rausgekommen ist, dass die NSA als US-amerikanischer Auslandsgeheimdienst genau das auch macht. Und auch die Argumentation der NSA im Rahmen der NSA-Affäre damals 2014 war ganz ähnlich. Bei ihnen in Bezug auf Menschenrechte, da gehe ich später drauf ein, dass sie gesagt haben, wir sind nicht an Menschenrechte gebunden, wenn von unseren Abhörmaßnahmen nur Menschen im Ausland betroffen sind und wir dann vielleicht die Abhörmaßnahmen auch noch im Ausland durchführen. Aber um diese Fragen zu klären, wann ist welche Art von Rechtsregime anwendbar, ist es vielleicht auch erstmal von Vorteil, wenn wir uns ein bisschen der Frage annähern, welche Menschenrechtsregime gibt es eigentlich, welche Menschenrechtsgrund- und Menschenrechtsinstrumente gibt es. Relativ offensichtlich, die NSA ist nicht an das deutsche Grundgesetz gebunden. Es gibt zum einen als allererstes und insbesondere für den BND natürlich von Bedeutung das Grundgesetz. Das ist die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland und die beginnt mit einem Grundrechteteil. An allererster Stelle mit der Menschenwürde. Artikel 1, Absatz 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Eine Art Supergrundrecht. Aber danach geht es weiter und dann wird unter anderem in Artikel 5, das habe ich schon gesagt, die Pressefreiheit geschützt und in Artikel 10 das Recht auf Schutz der Telekommunikation, also des Telekommunikationsgeheimnisses. Dann von überstaatlicher Bedeutung, quasi über das Grundgesetz hinaus, gibt es die Europäische Menschenrechtskonvention. Die Europäische Menschenrechtskonvention ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der 1951 abgeschlossen wurde und der, das kann man leicht missverstehen, erst einmal überhaupt nichts mit der Europäischen Union zu tun hat. Da sind alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union auch Vertragsparteien dieses völkerrechtlichen Vertrags, der EMRK. Aber das ist, wenn man so möchte, Zufall. Auf jeden Fall gibt es keine direkte Verbindung dazwischen. Und die EMRK hat darüber hinaus viele weitere Vertragsstaaten, insgesamt 47. Unter anderem gehören da auch Russland, die Türkei, aber auch die Schweiz, zum Beispiel als Nicht-EU-Mitglied dazwischen. Also mit Russland und der Türkei durchaus auch Staaten, bei denen man sich vielleicht ein bisschen wundert, dass die sich dem gleichen menschenrechtlichen Regime, den gleichen menschenrechtlichen Verpflichtungen unterworfen haben, wie Deutschland das auch gemacht hat. Die EMRK schützt auch in Artikel 8 bzw. Artikel 10 die Pressefreiheit und das Telekommunikationsgeheimnis. Das wird in der EMRK ein bisschen anders geschützt als im Grundgesetz, nämlich über die Privatsphäre. Aber im Kern schützt es das genauso und umfasst deshalb eben einen ähnlichen Status. Auch Verletzungen der EMRK werden vor dem Europäischen Gerichtshof, dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg geltend gemacht. Und der ist gerade nicht zu verwechseln mit dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg, der über die Einhaltung bzw. die Ausübung von Unionsrecht wacht und der dann über die Europäische Grundrechtecharta, also zu diesem unionsrechtlichen Akt etwas sagen kann. Da möchte ich jetzt aber nicht weiter darauf eingehen, weil das Ganze ein bisschen zu kompliziert macht. Also der EuGH und der EGMR, der Europäische Gerichtshof und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sind nicht zu verwechseln. Aber man merkt ja auch schon, das sind ja zwei völlig unterschiedliche Bezeichnungen. Also man hat sich offensichtlich bei der Nennung der Namen, beim Ausdenken der Namen überlegt, dass man es nicht zu kompliziert machen möchte. Jetzt kommen wir haben uns zuerst die nationalstaatliche Ebene angeguckt, das ist das Grundgesetz. Dann haben wir gesagt, was die regionale Ebene, das ist die EMRK, die für den europäischen Raum sehr weit, wie gesagt, Russland, Türkei, alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind dabei, die für den europäischen Raum gilt. Aber das bindet natürlich immer noch nicht die USA. Und das tut jetzt der internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte. Das ist wie die EMRK ein völkerrechtlicher Vertrag, aber anders als die EMRK, die ein regionales Völkerrecht ist, ist der internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte, auch Zivilpakt genannt, ein universeller Vertrag, der also überall auf der Welt von allen Staaten dieser Erde ratifiziert werden kann, die sich diesem Regime unterwerfen können. Das haben auch ziemlich viele Staaten gemacht. Insgesamt gibt es 172 Vertragsstaaten, unter anderem Russland, unter anderem die USA, was natürlich für uns, wenn wir jetzt gleich ein bisschen einen Blick auf die NSA werfen, besonders relevant ist. Und auch der Zivilpakt schützt ebenfalls die Pressefreiheit und die Privatsphäre. Was ganz interessant ist, ist China. China hat den unterschrieben, also so eine Art Absichtserklärung abgegeben, dass sie sich dem grundsätzlich mal unterwerfen, den aber nie ratifiziert, sodass er jedenfalls nicht in Gänze für China bindend ist. Aber wie gesagt, für die USA, was ja für uns vor allen Dingen von Bedeutung ist. Jetzt geht es bei uns heute weniger um die Frage, sind diese Rechte verletzt? Weil grundsätzlich, wenn in ein Recht eingegriffen wird, in ein Menschenrecht oder in ein Grundrecht, kann dieser Eingriff auch gerechtfertigt sein. Sondern Thema dieses Vortrags ist es ja mehr, wann sind diese Rechte überhaupt anwendbar? Und da hat man den Vorteil, dass im Bereich des Völkerrechts, insbesondere bei menschenrechtlichen Verträgen, es sehr üblich ist, dass das zu Beginn des menschenrechtlichen Vertrags einfach steht, wann der anwendbar ist. Und so heißt es dann zum Beispiel in Artikel 2 des Zivilpakts, jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, die in diesem Pakt anerkannten Rechte zu achten und sie allen in seinem Gebiet befindlichen und seiner Herrschaftsgewalt unterstehenden Personen ohne Unterschied zu gewährleisten. Ich habe ein bisschen was gekürzt, aber das ist jetzt hier für diesen Vortrag nicht weiter von Bedeutung. Die Frage beim Zivilpakt, die man sich stellt, ist erstmal, müssen die beiden Bedingungen, also das Gebiet, dass die Person sich in dem Gebiet befindet und dass sie der Herrschaftsgewalt untersteht, kumulativ vorliegen. Da ist man sich recht einig, das sagen eigentlich fast alle Staaten dieser Erde und vor allen Dingen auch wichtige Gremien der Vereinten Nationen, so dass das nicht der Fall ist, sondern dass grundsätzlich es ausreicht, wenn eine der beiden Bedingungen vorliegt. Wer sieht das nicht so? Also wer sagt, beide Bedingungen müssen vorliegen? Das sind zum einen die USA und zum anderen Israel in manchen Diskussionen. Für die USA führt das zum Beispiel dazu, dass sie Guantanamo ohne weiteres auf kubanischem Staatsgebiet betreiben können, weil dort kein, also es hat auch verfassungsrechtliche Gründe, US-verfassungsrechtliche Gründe, aber weil dort kein Menschenrechtsschutz nach dem Zivilpakt für sie nach ihrer Auffassung gilt, obwohl diese Menschen, wenn wir uns die Herrschaftsgewalt angucken, ja doch sehr deutlich irgendwie US-amerikanischer Herrschaftsgewalt unterstehen. Der UN-Menschenrechtsausschuss, der sich mit Auslegungsfragen bezüglich des Zivilpakts beschäftigt, der hat im Fall einer Entführung eines uruguayanischen Staatsbürgers durch den Staat Uruguay in Argentinien festgehalten, dass Uruguay in diesem Moment, obwohl es sich auf argentinischem Gebiet befand, also Agenten von Uruguay, selbstverständlich an den Zivilpakt gebunden war, weil in diesem Moment, in dem physische Kontrolle ausgeübt wurde im Rahmen der Entführung, selbstverständlich auch Herrschaftsgewalt ausgeübt wurde. Er hat dabei einen ganz interessanten Satz aufgestellt. Und das ist der Satz, was auf dem eigenen Territorium unzulässig ist, darf dann im Ausland nicht erlaubt sein. Er hat also gesagt, im Ausland ist man beschränkter als Staat, als man das auf seinem eigenen Territorium ist. Das ist quasi das Umgekehrte von dem, was die USA sagen. Die sagen, auf unserem eigenen Territorium, da sind wir an den Zivilpakt gebunden, aber wenn wir im Ausland sind, dann sind wir quasi völlig frei. Auch der Internationale Gerichtshof hat in seiner sogenannten Wall Opinion, da geht es um die durch Israel besetzten Gebiete in Palästina, festgestellt, aus einer historischen Argumentation, dass diese beiden Nennungen, also dass man sich in einem Gebiet befindlich sein muss und der Herrschaftsgewalt unterstehen muss, dass die historisch damit nur zu begründen ist, dass es darum ging, dass nicht bestimmte Leistungsansprüche geltend gemacht werden können, wenn ein Bürger sich im Ausland befindet und diese dann gegen seinen Heimatstaat geltend machen möchte, also zum Beispiel Sozialleistungen oder so etwas. Diese Unterscheidung zwischen dem Aspekt quasi, wann ich übe Herrschaftsgewalt aus, wenn ich jemanden entführe, aber wenn ich dann im Ausland bin, habe ich nicht so einen Anspruch auf bestimmte Leistungen des Staates. Das ist ganz interessant und auf den werde ich auch später noch zu sprechen kommen. Grundsätzlich können wir uns merken, im Rahmen des Zivilpakts ist man sich sehr einig, dieser ist anwendbar, wenn Herrschaftsgewalt ausgeübt wird. Das ist auch extraterritorial, also außerhalb des eigenen Staatsgebiets möglich, und zwar wenn Besetzung oder unmittelbare physische Gewalt vorliegen. Wie ist es in der Europäischen Menschenrechtskonvention? Da heißt es in Artikel 1, die hohen Vertragsparteien sichern allen ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Personen die in Abschnitt 1 bestimmten Rechte und Freiheiten zu. Hier haben wir von Anfang an als Anknüpfungspunkt die Hoheitsgewalt. Ja, aber auch hier stellt sich die Frage, was ist denn Hoheitsgewalt? Und da hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte zunächst erstmal entschieden, 2001 im Rahmen des Bankovic-Urteils, dass dann Hoheitsgewalt vorliege, wenn effective control, also effektive Kontrolle vorliegt. Und die liege dann nicht vor, wenn bloß die Wirkung einer staatlichen Handlung eine Person treffen, das Gebiet aber nicht effektiv kontrolliert wird. In dem Fall ging es darum, dass Mitgliedstaaten der NATO und die durch die EMRK gebunden waren, eine Radiostation bombardiert hatten im Rahmen des Kosovo-Krieges und der EGMR gesagt hat, diese Bombardierung unterliegt nicht dem Regime der Europäischen Menschenrechtskonvention, weil zwar die Personen, die gestorben sind, sehr effektiv von der Wirkung der staatlichen Handlung betroffen waren, aber das Gebiet nicht effektiv kontrolliert wurde. Und das wurde ganz scharf kritisiert, weil man natürlich sagen kann, die Entscheidung mit einem Knopfdruck, ob jemand stirbt oder nicht, das ist, wenn man so möchte, die ultimative Kontrolle über eine andere Person. Deshalb, jedenfalls würde ich sagen, deshalb hat der EGMR auch in späteren Entscheidungen dieses Kriterium deutlich aufgeweicht und gesagt, inzwischen, die EMRK ist immer dann anwendbar, wenn eine Menschenrechtsverletzung eindeutig auf eine staatliche Handlung zurückzuführen ist, also diesem Staat zurechenbar ist. Und deswegen wurde zum Beispiel bei bestimmten Kriegshandlungen im Irak durch britische Truppen die Anwendbarkeit der EMRK dann angenommen, weil man klar festgestellt hat, wenn hier bestimmte Menschenrechtsverletzungen durch britische Soldaten stattfinden, dann sind die Soldaten, die Opfer dieser Verletzung werden, unter der Kontrolle des britischen Staates und unterstehen seiner Hoheitsgewalt. Das ist erstmal ganz allgemein, wenig zum digitalen Raum, sondern mehr zu der analogen Diskussion, wann welches Instrument wie anwendbar ist. Jetzt haben wir festgestellt, die beiden völkerrechtlichen Verträge haben zumindest zu Beginn so eine Art Definition des Anwendungsbereiches. Wie sieht es jetzt beim Grundgesetz aus? Vielleicht steht da ja auch zu Beginn drin, wo es gelten soll. Dann schauen wir in das Grundgesetz und stellen fest, da steht erstmal gar nichts zu Beginn zur Frage des territorialen Anwendungsbereichs. Jetzt haben wir schon gehört, das hat ja auch der BND in seinem Handbuch deutlich gemacht, es gibt sogenannte deutschen Grundrechte. Das ist zum Beispiel Artikel 8, die Versammlungsfreiheit. Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Reine deutschen Grundrechte sind zum Beispiel auch die Vereinigungsfreiheit und auch die Berufsfreiheit. Es ist bei politischen Grundrechten auch nicht üblich, das machen auch viele andere Verfassungen so, dass die diese politischen Rechte, zum Beispiel Versammlungsfreiheit, nur ihren eigenen Staatsbürgern zukommen lassen. Aber es gibt eben auch andere Grundrechte. Und wenn wir uns dann zum Beispiel Artikel 5 anschauen, die Meinungs- und Pressefreiheit, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. In Artikel 10 des Grundgesetzes heißt es dann, das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich. Es gibt also keine Einschränkungen in personaler Hinsicht. Es sind nicht die Briefe aller Deutschen geschützt oder es ist nicht jedem Deutschen frei, nicht jeder Deutsche hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern, sondern jedermann. Das sind dann sogenannte Jedermannsgrundrechte. Das heißt, es ist in personaler Hinsicht auf jeden Fall keinerlei Beschränkungen erkennbar und in territorialer Hinsicht sowieso nicht. Das war es bei den deutschen Grundrechten nicht und das ist es hier erst recht nicht. Tendenziell würde ich sagen, man kann, wenn dann, also es hilft uns in der Frage nicht besonders weiter, weil es keine explizite Bestimmung ist, aber wenn, dann spricht aus diesen Normen meines Erachtens eine eher weite Anwendbarkeit, weil wenn es eine Form der Beschränkung gibt, wie wir das bei den deutschen Grundrechten sehen, dann geschieht diese eigentlich explizit. Ein Argument der Bundesregierung ist, dass es völlig richtig sei, dass im Grundgesetz selbst nicht so explizit stehe. Deswegen müsste man sich das angucken, was ein bisschen drumherum ist. Und drumherum ist dann zum Beispiel die Präambel des Grundgesetzes. Und in der Präambel heißt es, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa, dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk, Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt, dieses Grundgesetz gegeben. Und nach Auffassung der Bundesregierung sei aus dieser Formulierung, das deutsche Volk hat sich das Grundgesetz gegeben, implizit auch erkennbar, dass es nur für Deutschland gelten soll, nur für das deutsche Staatsgebiet. Das ist meines Erachtens wirklich eine einigermaßen kreative Interpretation dieser Präambel, weil die Aussage, die diese Präambel da trifft, ist nur, wer die verfassungsgebende Gewalt war. Und das war nämlich das deutsche Volk. Ein Hinweis darüber, ob der Geltungsbereich irgendwie beschränkt sein soll des Grundgesetzes, lässt sich dem meines Erachtens nicht entnehmen. Trotzdem hat das Argument natürlich etwas für sich, dass man sagt, nicht jedes Grundrecht kann überall auf der Welt gleichermaßen gelten, weil Grundrechte nicht nur zum einen dafür zum Beispiel die körperliche Unversehrtheit schützen oder eben die Privatsphäre, wenn wir über das Telekommunikationsgeheimnis sprechen, sondern weil es ja auch Leistungsrechte gibt, zum Beispiel ein Recht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum. Und man kann natürlich gut argumentieren, dass es mit der Haushaltsmaxime, also das ist der deutsche Haushalt kann es nicht leisten, für jeden Menschen auf der Welt Hartz IV oder Sozialleistungen zu garantieren. Also, dass jedes Grundrecht immer und überall unbeschränkt gelten soll, das ist vielleicht tatsächlich schwierig oder würde den deutschen Staat an das Ende seiner Leistungsfähigkeit bringen. Aber genau hier kann uns die Statuslehre weiterhelfen. Die wurde von Georg Jelinek entwickelt und wird von Marko Milanovic insbesondere im Cyberspace vorangetrieben als Konzept. Und das ist die Idee, dass man sagt, die Staaten sind überall grenzenlos an Grund- bzw. Menschenrechte gebunden, wenn der Status negativus betroffen ist einer Person. Dabei geht es um die abwehrrechtliche Dimension von Grundrechten. Das versteht man Grundrechte als Abwehrrechte, also gegen freiheitsbeschränkende Eingriffe des Staates. Es geht darum, dass es einen staatsfreien Raum des Individuums geht. Das kann man zusammenfassen in die Formel Freiheit von. Also es geht darum, Freiheit von etwas zu haben, von staatlicher Willkür, staatlichen Eingriffen. Anders ist es beim Status positivus. Das ist die sogenannte leistungsrechtliche Dimension von Grundrechten. Das habe ich eben gerade schon kurz angesprochen. Dabei geht es unter anderem um das Recht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum. Also das ergibt sich aus dem Sozialstaatsprinzip in Verbindung mit der Menschenwürde. Aber auch zum Beispiel die Rechtsweggarantie aus Artikel 19 Absatz 4. Das ist eine klassische leistungsrechtliche Dimension. Es geht also darum, dass das Individuum aufgrund seiner Grundrechte, sich aus den Grundrechten ergeben, einen Anspruch auf staatliche Leistung hat. Wenn man so möchte, wenn man in diesem Freiheitsbegriff bleiben möchte, ist das eher ein Freiheit durch. Also Freiheit durch den Anspruch auf eine bestimmte staatliche Leistung. Und das kommt auch der Argumentation des Internationalen Gerichtshofs in Bezug auf die Anwendbarkeit des Zivilpakts recht nah. Es geht darum, dass territoriale Einschränkungen bei der Anwendbarkeit von Grundrechten im Grundgesetz, Menschenrechten, wenn wir über internationale Dokumente sprechen, dass diese territorialen Einschränkungen nur dann hinzunehmen sind, wenn es sich auf Leistungsansprüche bezieht, aber nicht, wenn es im Rahmen des Status Negativus um diese abwehrrechtliche Dimension von Grund- und Menschenrechten geht, also beispielsweise auch um Eingriffe in die Privatsphäre. Warum macht dieser völkerrechtliche Ausflug überhaupt so viel Sinn? Also wir haben einmal zusammenfassend erkannt, es gibt das Kriterium der Effective Control, also der Herrschaftsgewalt, die dann ausgeübt ist, oder Hoheitsgewalt, wenn man Effective Control ausübt über eine Person. Das wird zum Beispiel vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und auch vom Internationalen Gerichtshof verwendet. Wir haben uns angeschaut, die Statuslehre kann eine dogmatische Grundlage sein, die dann doch eben differenziert bestimmte Grundrechte oder bestimmte Dimensionen von Grund- und Menschenrechten, die sind global geschützt, nämlich die Abwehrrechte, nicht in der Status Negativus, und andere, da kann man dann differenzieren, auf die kann sich nicht jeder Mensch überall auf der Welt gegenüber jedem Staat oder gegenüber dem deutschen Staat, wenn es um das Grundgesetz geht, beziehen. Aber die Bedeutung dieser völkerrechtlichen Argumentation, wenn wir uns die Frage stellen, warum ist das jetzt relevant, wenn wir uns fragen, ob deutsche Behörden, also der Bundesnachrichtendienst, wenn er im Ausland tätig wird, an die Grundrechte aus dem Grundgesetz gebunden sind, die ergeben sich vielleicht nicht so ganz unmittelbar. Aber das Grundgesetz ist grundsätzlich völkerrechtsfreundlich. Das ergibt sich unter anderem aus Artikel 25, auch aus der Präambel, auch aus vielen anderen Teilen des Grundgesetzes. Und beim Fernmeldegeheimnis hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung aus 1999, in dem es das nicht explizit festgestellt hat, was ja auch der BND gesagt hat, inwieweit Grundrechte auf diesem Bereich der Ausland-Fernmeldeaufklärung anwendbar sind, schon ein paar interessante Sachen gesagt. Da heißt es nämlich in Randnummer 175, der Schutz des Fernmeldegeheimnisses in Artikel 10 Grundgesetz zielt im Einklang mit den völkerrechtlichen Bestimmungen und dann der Verweis auf Artikel 12 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, auf Artikel 8 der EMRK, zielt darauf, dass die Fernmeldekommunikation von unerwünschter oder unbemerkter Überwachung frei bleibt und die Grundrechtsträger unbefangen kommunizieren können. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht selbst hat festgestellt, dass der Schutz des Fernmeldegeheimnisses aus Artikel 10 im Einklang mit dem völkerrechtlichen Schutz des Fernmeldegeheimnisses steht. Und deshalb spricht meines Erachtens einiges dafür, dass das Bundesverfassungsgericht sich auch die völkerrechtlichen Konzepte, die insbesondere von den einschlägigen Gerichten vertreten werden, in Bezug auf die Anwendbarkeit von Menschenrechten, anschauen wird, wenn es darüber zu entscheiden hat, wann die Grundrechte aus dem Grundgesetz anwendbar sind. Es gibt noch ein zweites Argument, was ich gerne stark machen möchte, warum es nicht sein kann, dass das deutsche Staatsgewalt im Ausland handelt, ohne an Grundrechte gebunden zu sein. Hier ein Zitat aus einem eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Das Grundgesetz kann weithin geradezu als Gegenentwurf zu dem Totalitarismus des nationalsozialistischen Regimes gedeutet werden und ist von seinem Aufbau bis in viele Details hin darauf ausgerichtet, aus den geschichtlichen Erfahrungen zu lernen und eine Wiederholung solchen Unrechts ein für alle Mal auszuschließen. Das Grundgesetz ist ein Gegenentwurf zum Unrechtsregime des Nationalsozialismus. Und ich glaube, mit so einem Gegenentwurf ist es nicht vereinbar, wenn man sagt, dass deutsche Staatsgewalt, sobald sie im Ausland ist, auf einmal nicht mehr an Grundrechte gebunden ist. Denn dann sind deutsche Soldaten, wenn sie im Ausland kämpfen, auch nicht mehr an das Grundrecht auf Leben oder körperliche Unversehrtheit gebunden und können zum Beispiel Folterungen durchführen, ohne dass das Grundgesetz sie hindern würde. Dieses weite Verständnis, diese Konsequenz scheint auch der Bundesregierung nicht so ganz geheuer zu sein, die deshalb sagt, dass wenigstens der Menschenwürdeschutz anwendbar sein muss, wenn deutsche Staatsgewalt im Ausland handelt. Das ist aber ziemlich inkonsequent. Entweder die Grundrechte aus dem Grundgesetz sind im Ausland anwendbar, dann ist es nicht nur die Menschenwürde, dann ist es auch das Recht auf Pressefreiheit und dann ist es auch das Recht auf Schutz des Telekommunikationsgeheimnisses. Oder die deutsche Staatsgewalt ist, und so scheint es ja eher die Bundesregierung zu vertreten, gar nicht, die deutsche Staatsgewalt ist gar nicht an Grundrechte gebunden, wenn sie sich im Ausland befindet. Aber dann ist sie auch nicht an die Menschenwürde gebunden, sondern dann ist sie tatsächlich völlig frei. Das war mein Vortrag. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich jetzt gleich auf Fragen und auf die Diskussion.